glaube, ganz viele Menschen, die jetzt vielleicht schon Mediationsausbildungen haben, würden wahrscheinlich sagen, ja, das mache ich doch auch die ganze Zeit. Würde es gerne nochmal markieren. Also im Unterschied zur interessenorientierten Mediation hat eben die transformative Mediation keine solche Richtlinie, was da gesagt wird, außer es ist das, was die Leute selber gesagt haben. Es ist wirklich nur der Spiegel. Und ich glaube, das ist diese Radikalität, die ich faszinierend finde, eben nicht keine Hypothesen anzubieten, nichts zu interpretieren und schon gar nicht zu bewerten, sondern wirklich, ich bin nur der Spiegel.
Das ist das, worauf es ankommt. Und das ist schwierig auszuhalten als Mediator, wenn man sieht, dass die da leiden und so weiter.
Du hast gerade ja auch gesagt, eine ganz wichtige Sache, die Menschen, die Parteien reden miteinander und nicht mit dem Mediator. Und dem Kontext gibt es ja auch eine, wie ich finde, geniale Intervention, die ich da bei dir auch zum ersten Mal gelernt habe.
Da versuche ich nicht sozusagen zu intervenieren und zu sagen, wow, boah, hier ist aber Ruhe jetzt auf einmal eingekehrt. Und das scheint sehr wichtig zu sein. Also das ist das eine, dass sie merken, sie sind wirklich in einer Unterhaltung. Und ich erwähne auch nicht Mediation oder Phasen.
Als interessenorientierte Mediation angefangen und geleitet und habe gemerkt, dass ich mit manchen von denen immer wieder mal ins Gehege kam. Und dann habe ich tatsächlich dann in der letzten Sitzung, einen Tag, die wir hatten, habe ich mich einfach entschieden, wirklich auf die transformative Mediation umzusteigen.
Wenn man nur diesen stark individualistischen Ansatz fährt, dass man eben die Interessen bedient, darauf dann Vereinbarungen kreiert, die dann die Interessen sozusagen auch bedienen, dass dadurch oftmals nicht der Wunsch der Parteien ausreichend Geltung findet, auch Verbindungen aufzubauen.
Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Der Podcast von und mit Tilman Metzger.
Moin Moin Christian, herzlich willkommen hier in meinem Podcast. Ich freue mich, dich zu sehen.
Hallo Tilman. Schön, dass du mich eingeladen hast.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich würde dich ganz gerne für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kurz vorstellen und dann kommen wir zu einem wirklich spannenden Thema, die transformative Mediation. Du bist ja, wenn ich das richtig weiß, seit rund 20 Jahren schon Mediator. Das ist richtig, ne?
Knapp 25,
okay, ja, okay. Und du bist ja tatsächlich der erste zertifizierte transformative Mediator im deutschsprachigen Raum und ich glaube zurzeit auch noch der Einzige, ne? Ist das wahr oder ist das zumindest einer von, ja?
Ja, also ich war lange Zeit der Einzige und das ist jetzt der auch bei uns in der Fachgruppe transformative Mediation mit dabei ist, Christian Petschke, der ist jetzt der Zweite.
Also super.
Nun zwei.
Okay.
Zertifizierte transformative Mediatoren.
Und wenn wir über zertifiziert reden im deutschsprachigen Raum, dann reden wir über transformative Mediation von Busch und Folger. Da werden wir natürlich gleich noch genauer drauf eingehen. Und du bist ja außerdem im dritten Jahr erster Vorsitzender des BM und wir beiden kennen uns auch aus dem BM-Kontext. Ich habe mal genau nachgeschaut. Es gab einen Leitbildprozess des BM, der in Magdeburg stattfindet, eine BM-Werkstatt, Bundesverband Mediation, 2008 in Magdeburg im Haus der Athleten damals. 2008, genau. Seitdem kennen wir beiden uns. Ja. Also auch schon eine lange Zeit und freue mich sehr mit dir zu diesem Thema. Wir waren ja öfter schon zu diesem Thema verbandelt und vor 3 Jahren warst du bei uns zum ersten Mal im Meisterkurs für Mediation, da werde ich später nochmal drauf eingehen. Und jetzt in diesem Jahr ab Juni, da werden wir auch nochmal später was drüber sagen, im Juni diesen Jahres startet der neue Durchgang Transformative Mediation mit dir und im Rahmen des Meisterkurses. Mhm. Und da freue ich mich drauf. Bevor wir zur transformativen Mediation selber kommen, einfach nochmal zu dir. So, ich würde mich nochmal ein bisschen interessieren dafür. Was treibt dich an? Wie kam es, dass du vor rund 25 Jahren zur Mediation gekommen bist und seitdem dabei geblieben bist?
Ja, es war im Laufe meines Studiums der Rechtswissenschaft, dass mir ein Artikel in die Hände kam in der Zeit. Und da wurde über transformative Mediation berichtet und transformative Mediation gab es zwar auch schon, aber über Mediation und wie das angewendet wird in den USA. Und das fand ich hochinteressant und habe dann geschaut, wo es denn da Weiterbildungsmöglichkeiten gibt. Und es war noch relativ dünn, ne, zu der Zeit. Und ich wurde dann in der Humboldt-Uni fündig, als ich dort weiter studierte, nachdem ich ins Ausland gegangen war. Und und das hat mir echt wahnsinnig viel Freude gemacht. Also 2001 tatsächlich meinen ersten Kurs da belegt. Und dann bin ich dann immer wieder damit, mit diesem Thema immer wieder in Berührung gekommen, weil ich fand es super, eben nicht nur zu argumentieren und zu streiten und wer hat jetzt recht, sondern gerade so diesen eher diesen menschlichen, die menschliche Komponente und diesen Austausch zu fördern. Also wahrscheinlich kam es halt einfach so, auch so durch das Studium, aber das Interesse war sehr groß und geweckt.
Ja, spannend.
Also das war, ja, zu 2000, 2001.
2000, 2001,
und dann
hab
ich,
okay.
Ja, und dann habe ich immer wieder Weiterbildung gemacht, aber die erste nach den amerikanischen Standards war dann 2003, die auch so internationale oder interkulturelle Aspekte mit beinhaltete. Und das war natürlich noch stark geprägt von dem Problemlösungsansatz und der klassischen Mediation an sich, Facilitative Mediation. Und ich habe dann weitergemacht. Ich habe gemerkt, dass, okay, diese Standards, die es in den USA gibt mit 40 Stunden und dann in die Praxis zu gehen, ist hier nicht realisierbar wirklich. Und habe dann gesehen, dass der Bundesverband viele Ausbildungen anbietet. Zu der Zeit gab es auch einen in Magdeburg. Zwei Ausbilder, die hier in Magdeburg das angeboten haben. Und so bin ich dann auch zum BM gekommen. Und das waren Olaf Riedersdorf, weiß nicht.
Den kenne ich.
Kreuzer, die kennst du, ja.
Ja, sehr gut, ja.
Die haben dann auch Werbung gemacht immer für den BM. Und das fand ich auch spannend. Und da wollte ich einfach mal schauen, was ist denn das? Wer steckt dahinter? Ich bin dann erstmal nach Australien gegangen, tatsächlich, um praktische Anwendungen zu sammeln. Weil ich gemerkt habe, hier wird mehr drüber geredet als gemacht. Und da war es halt, hat es schon eine sehr hohe professionelle Anwendungsrate. Und bin dort auch dann an einen Professor geraten, Tom Fischer, der mir von dem transformativen Ansatz berichtete. Ja. Also ich erzählte ihm von meinem Dilemma sozusagen, dass ich das mitunter zu weit und zu schwierig finde, immer wieder in die Gespräche der Leute einzugreifen und auch diese Verantwortung zu tragen. Ich dachte immer, das kann eigentlich nicht sein, dass ich bei Leuten, die das Alter meiner Eltern habe, Verantwortung für die Gesprächsführung übernehme, weil ja oftmals das Thema, so war es zumindest bei mir, wenn ich meine Agenda gemacht habe mit den Themen in der Phase 2, dass ich da immer auch Kommunikation und die zwischenmenschliche Kommunikation auch tatsächlich als Thema benannt hatte. Und da, ich denke, das war immer das, was bei mir dann auch so als Schlüssel diente, ne, um wirklich, sagen wir mal, die Medianten dann zu befrieden oder und so stellte sich das dar, dass der mir das, dieses praktisch das erste Buch von Busch und Folger, wo mehr oder weniger auch nur die Theorie beschrieben wurde, die Hand drückte.
Und das war glaube ich, damals the Promise of Mediation war das, ne? Das die Verheißung der Mediation. Und ich finde es sehr spannend, von dir gerade zu hören, das wusste ich noch gar nicht, dass tatsächlich dein Impuls, wer bin ich eigentlich, dass ich da sozusagen mich so stark moderierend ins Gespräch einmische, da auch als junger Mensch, auch mit deutlich älteren Menschen in der Mediation. Und ich finde es ganz spannend, dass du tatsächlich das, was ja dann Busch und Folger wirklich als zentrale Philosophie haben, nämlich dass die Parteien selber auch den Prozess, nicht nur den Inhalt, sondern auch den Prozess der Mediation wesentlich mitsteuern sollen, dass du das gewissermaßen schon mitgebracht hast, diese selbe Philosophie und dadurch dahin gekommen bist, so verstehe ich das.
Wahrscheinlich, ja. Also ich erinnere mich auch, ich hatte in dem Rahmen meiner amerikanischen Ausbildung am Anfang mit das Vergnügen und das Glück, Len Riskin, so ein Professor aus den USA, in meinen kleinen Gruppen auch zu haben, der mich da betreut hat, ganz dicht. Und der sprach auch viel über Mindfulness in Mediation und inwiefern so die Achtsamkeit und die Wahrnehmung meiner Perspektive und die der anderen immer deckungsgleich ist und oftmals, ne, man sein eigenes Verständnis von der Situation und das, was jetzt passieren sollte, damit die weiterkommen, damit die zu einer Lösung kommen, zu stark oftmals das Gespräch prägt. Und das ist mir auch in diesem Zusammenhang dann deutlich geworden.
Ja.
Durch das Mindfulness. Also was ist meine Gedanken, was sind die Gedanken der anderen und wie kommt das zusammen? Und aus diesem Werdegang, weil ich auch an Meditationskursen teilgenommen habe, die recht umfangreich immer waren, also 10-Tageskurse. Und wirklich da das beobachtet habe, wie praktisch Gedanken entstehen und wie man auch auf Gedanken eingeht und beziehungsweise sie als Impulse vielleicht auch nimmt oder wie man sie auch eher beobachten kann und auch nicht immer auf eingehen kann. Also so dieses Spiel mit diese Erkenntnisse, die so praktisch auch aus diesen Techniken stammen.
Ja, du redest ja über...
Die haben ja dann natürlich sehr genutzt.
Ja, ich finde es ganz spannend, was du zum Thema Beobachtung gesagt hast und Mindfulness. Ich würde ganz gerne da mal anknüpfen. Und zwar nach meinem Verständnis, so wie ich das von dir in deiner Ausbildung bei uns im Meisterkurs verstanden habe, dass ja der eigentliche, sag mal, psychologische Grundmodell, von dem ja die transformative Mediation ausgeht, ist, dass wir als Menschen im Grunde um so zwei verschiedene Modi haben, nämlich den sogenannten destruktiven Zyklus und den konstruktiven Zyklus. Und ich habe es so verstanden, dass eigentlich die Haupt- oder eine der wichtigsten Aktivitäten des transformativen Mediators ist, diese Achtsamkeit darauf zu legen, in welchem Zyklus befinden die sich gerade und denen zu helfen, wenn sie einem destruktiven Zyklus sind, in einen konstruktiven Zyklus zu gehen. Hab ich das so richtig verstanden und zusammengefasst oder nicht ganz? Ja, nicht ganz. Sag mal, wie du es beschreiben würdest.
Richtig. Ja. Genau. Also im Grunde genommen wird als Grundannahme das Konflikt so verstanden, dass es eine Krise in der Interaktion ist. Ne? Und die Kommunikation halt geschwächt ist. Und das liegt zum einen daran, dass die Leute so diese relative Schwäche wahrnehmen, indem sie schlechte Entscheidungen treffen können, Kopfkino haben, hilflos werden. Im Englischen wird das als so unsettled beschrieben, was ich finde, also auch sehr gut trifft. Also ne, man weiß nicht weiter, man weiß sich schlecht zu entscheiden und so weiter. Und was bedeutet das jetzt? Und man wird argwöhnisch und unterstellt auch der anderen Person bestimmte Sachen, weil die Kommunikation halt eine Störung darstellt. Und dadurch kommt so wie so ein Teufelskreis entstande, dass es auch so dass man auch relativ selbstbefangen ist in seiner Sicht und das sich dann jeweils auch verstärkt. Also das führt dazu, dass eben dieses, wie du das beschreibst, diese destruktiven Circle, also das ist dieser Teufelskreis praktisch, dass die Art und Weise, wie die Leute dann miteinander kommunizieren, eher negativ und destruktiv als.
Ja, das finde ich so spannend an diesem Modell. Das heißt, dass in dem Augenblick, wenn ich selber in mir verwirrt, ängstlich, unorganisiert, mich schwach fühle, ja, wenn ich in meiner Schwäche bin, dann bin ich auch im Grunde nicht mehr fähig, wirklich diesen Perspektivwechsel zu machen. Dann ist das, was sozusagen dort als Selbstbefangenheit bezeichnet wird. Also ich bin dann eher so dabei, den anderen zu verteidigen, mich zu verteidigen, anderen zu verdächtigen, etc. Ich sozusagen unterstelle dem anderen eher negative Dinge. Also das finde ich einmal das Spannende, dass sozusagen dieser destruktive Zyklus, Schwäche und Selbstbefangenheit. Ja, genau. Ja. Und dann gibt es
also
ja
diesen... Das sind genau diese beiden Pole, ne? Also das ist auch das Entscheidende. Also der Konflikt praktisch entkräftet uns in der ja. Fähigkeit, ja. gute Entscheidungen ja. zu fällen. Und das ja. führt auch noch dazu, dass wir auch die Perspektive der anderen weniger wahrnehmen können.
Genau. Ja, ich sag's uns gerne so ein bisschen... Prinzipien. So im Konflikt zu sein, ist so ein bisschen so wie so sein Gehirn an der Garderobe abzugeben sozusagen. Wir sind nicht in unserer Kraft wirklich. Genau,
das ja. Keine Selbstwirksamkeit ja, genau. mehr in dem Sinne, wie ja, wir das ja, kennen. Ja, ja. Und wir sind ja, auch nicht ja, so ja. offen mehr und zugänglich. Ja, und das ja. ist das, was uns ja. im Grunde genommen auch motiviert. So ist es nach Busch und Folger zu verstehen. Das ist, was uns motiviert, da eine Balance wiederherzustellen. Also es kann sein, dass wir zu stark auf uns schauen oder zu stark auf den anderen schauen und dadurch auch so Unterordnung oder Dominanz dann auch walten lassen. Und das sind alles Signale, dass wir im Konflikt sind. Das können wir wahrnehmen. Und Leute wollen das nicht auf sich liegen lassen. Sie sind in der Lage, sie wollen also praktisch diese Verschiebung, was du sagst, zu diesem konstruktiven Circle. Also das wird in so einem Modell so beschrieben. Wir wollen wieder entscheidungsfähiger werden, wir wollen wieder klarer werden, wir wollen wieder wissen, wie wir uns auch äußern unserem Kontrahenten gegenüber. Und dann fangen wir an, halt bestimmte, und also sobald wir das merken, dass wir halt in dieser negativen Schleife oder diesem Zirkel sind, fangen wir auch an, da rauszukommen. Und die Strategien, die wir dann ergreifen, sind meistens immer sehr hilfreich auch. Und weil wir die schon erprobt haben und Erfahrungen haben.
Lass uns ganz kurz mal genauer hingucken, dass also was in diesem Konzept von Busch und Folger, dieses psychologische Modell, wie genau sieht dieser konstruktive Zyklus aus? Da sind ja auch wieder zwei Pole, habe ich verstanden. Wenn du die beiden Pole nochmal beschreibst.
Ja, also wenn wir mit Leuten gut klarkommen, wenn wir keinen Konflikt mit denen haben, dann sind wir im Grunde genommen stark. Wir wissen, was wir für Standpunkte haben und was wir für Möglichkeiten und wie wir auch dann entscheiden, sie zu kommunizieren. Und das bedeutet auch, dass wir auch offen und zugänglich sind den anderen Personen gegenüber, also dass die andere Meinung der anderen akzeptieren und auch hören können, ohne sie abzulehnen. Und das bezeichnet im Grunde genommen diesen konstruktiven Zyklus. Ja. Ne? Also das ist kein Konflikt dann. Wir sind in der Lage, unsere Probleme zu lösen, die kommen und so weiter.
Ja, und das finde ich ganz spannend. Das ist auch etwas, was ich selber auch aus meiner Arbeit mit Konfliktparteien kenne und die teilweise auch am Beginn von Mediation dabei unterstütze, so eine kleine Übung zu machen, die beide Füße auf den Fußboden zu stellen, tief in den Bauch reinatmen, zentriert sitzen. Also dieses Gefühl und die äußere und innere Haltung der Ruhe, der Stärke und der Entschiedenheit. Ich vertrete mich selbst sozusagen einzunehmen. Und interessanterweise, und das beschreibt dieses Modell, was du gerade gesagt hast vom konstruktiven Zyklus, interessanterweise, indem ich in mir ruhe, kann ich auf einmal auch offener für den anderen sein und auf den anderen zugehen und diesen Perspektiv, das ist dann das Recognition-Teil, ne? Empowerment and Recognition. Genau. Und das finde ich faszinierend und das erinnert mich auch so ein bisschen an Rutger Bregmann im Grunde gut. Also sozusagen das, was, wie ihr das beschreibt, die transformative Mediation, für mich ist das so ähnlich wie bei Rutger Bregmann. Man geht davon aus, ja, eigentlich hat der Mensch ein ganz großes Interesse, in seiner Souveränität zu sein und eigentlich ist das dann auch für ihn interessant, sich zu öffnen und für den anderen auch da zu sein. Und das finde ich so die grundlegende psychologische Wahrheit, finde ich, die ja am Boden von der transformativen Mediation liegt. Ja.
Genau, also dass es im Grunde genommen wirklich um diese Interaktion geht und die gestörte Interaktion und dann die Frage, also die dadurch natürlich hervorgerufen wird, dass ich eben auf diesen beiden Elementen geschwächt bin. Also sowohl nicht mehr gut für mich sorgen kann, aber auch nicht mehr auf die andere Person großartig eingehen kann. Und jetzt eigentlich beide Zyklen oder beide Pole wieder stärken möchte, indem ich aber in erster Linie erstmal für mich selbst Klarheit schaffe. Mhm. Also da sind wir uns ziemlich sicher auch. Der Institut in den USA ist auch wie so ein Think Tank und wir versuchen auch diese Methode immer wieder zu hinterleuchten, zu beleuchten, zu hinterfragen und so weiter. Und wir haben in unserer Praxis festgestellt, dass das wirklich der Blickpunkt oder das auf dem Empowerment liegen sollte, in erster Linie. Also umso klarer ich erstmal selber für mich definieren kann, was ich für ein Dilemma habe und für Möglichkeiten, da rauszukommen und mich entscheiden kann, weitet sich automatisch das wie Händewaschen dann, so wie, weißt du, in dem kommt auch dann wieder mehr Zugänglichkeit zu der anderen Person. Ja. Ich bin auch eher in der Lage, mich auch Anerkennung zu geben.
Ja. Und nun habe ich ja verstanden, dass diese Achtsamkeit des transformativen Mediators und diese Beobachtungsfähigkeit sich eben genau auf diese beiden Zyklen auch bezieht, so dieses zu sehen, da ist jemand in seinem destruktiven Zyklus, das erstmal wahrzunehmen und dann durch sehr, wie ich finde, sehr feine, interessante, kleine Interventionen denen zu helfen, dass diesen Shift in den konstruktiven Zyklus rüber machen. Und das würde mich mal interessieren, dass du vielleicht einmal nochmal beschreibst, einfach so ein paar Beispiele, woran merkt ein Mediator, woran sieht ein Mediator diesen destruktiven Zyklus? Woran spürst du das einer Person ab, dass der in diesem Zyklus ist?
Also in erster Linie natürlich durchs Training. Also wir werden tatsächlich darauf trainiert. Das läuft auch gleichzeitig. Also ich erkenne das sehr gut bei anderen Menschen, weil ich sie auch von mir selbst kenne.
Was sind die Elemente? Was sind
Symptome und so weiter abgeklopft? Also Leute werden rot im Gesicht, denen bleibt die Spucke weg, sie werden lauter, sie werden nicht mehr so wortgewandt oftmals. Auch das bestimmte Mimik, Gestik und so weiter, also ganz deutlich zeigen, dass sie da entweder praktisch sagen, ich bin hier verkehrt und ich mache hier was falsch oder ich bin hier irgendwie fehl am Platz oder du bist hier der Bösewicht und du bist hier das was. Ja. Und wenn das zum Ausdruck kommt, darauf praktisch trainiert, sieht man genau die Gelegenheiten, wo die Menschen diese Verschiebung ja normalerweise realisieren wollen. Und dabei und sozusagen diese Gelegenheiten wahrzunehmen und dann Angebote zu machen, soll das begünstigen, dass die wieder aus diesen destruktiven Zyklen in diese konstruktiven kommen. Aber die Entscheidung fällt letztendlich der Mediant selbst.
Ja, und wie sehen solche Angebote aus? Wie macht ein transformativer Mediator so ein Angebot?
Ja, also im Grunde genommen geht es wirklich darum, dass wir der Meinung sind und dass auch die Grundlage unserer Arbeit, dass die Menschen das sehr gut selbst hinbekommen. Und das auch, wenn sie so wollen. Ne? Aber was eben sie hindert daran, konstruktiv miteinander umzugehen und in diese konstruktiven Zyklen zu gehen, ist, dass sie die Selbstbefangenheit, dass wir da ein Stück weit für blind sind. Das heißt also, wir sind bestrebt, genau das wiederzugeben, was gerade passiert, auch inhaltlich, ohne zu bewerten, ohne zu analysieren, was natürlich nicht ganz einfach ist am Anfang, aber das schafft man schon, wirklich das zu benennen, was in dem Moment sich zeigt. Und das ist eben diese Frust vielleicht oder der Ärger, die Trauer über die andere Person, über die eigenen Standpunkt. Und das genau zu spiegeln, also sowohl inhaltlich mit den Worten, die sie prägen, aber auch in dieser Intensität, in der sie ausgegeben wird. Also wenn jemand sagt, oh, das bringt hier gar nichts mehr, ich komme hier nicht weiter und das ist ja alles gelogen, was hier dargestellt wird, dann wende ich mich der Person zu, frage, ob es in Ordnung ist, dass ich das wiedergebe, weil ich ja bei der Einleitung auch schon darauf hingewiesen habe, dass ich eben genau für solche schwierigen Momente da bin, indem ich das dann wiedergebe. Aber ich frage praktisch, hole ich mir das okay, dass ich da interveniere, weil primär es natürlich darum geht, dass sie selbstbestimmt im Dialog stehen. Und wenn sie sagen, ja, ich sage, soll ich das mal wiedergeben? Können Sie sagen, ob Sie das so meinen oder ob Sie es anders meinen? Können Sie erweitern oder ergänzen? Ja, und dann sage ich, okay, also Sie sagen, im Grunde genommen ist es ja alles sehr schwierig. Sie drehen sich im Kreis und Sie wollen hier raus. Sie wollen, weil das ist alles im Grunde genommen gelogen ist. Also ich versuche wirklich nichts wegzulassen, nichts zu filtern, nichts zu kanalisieren, sondern das möglichst das umfassende, vollständige Bild dessen, das sich mir zeigt und auch natürlich mit dem Blickpunkt, was scheint der Person jetzt daran wichtig zu sein gerade, was will sie gerade ausdrücken, aber möglichst eins zu eins wiederzugeben, damit sie selbst überprüfen kann, ja, genau so habe ich es gemeint, aber was ich eigentlich sagen wollte, ist das und das oder, oh nee, das habe ich so gesagt und das möchte ich auch gleich zurücknehmen. Also keine Beleidigung hier oder sonstiges. Ne? Oder in diesem Fall zum Beispiel war es dann so, ja, genau so ist es. Ich möchte hier das nicht mehr länger so stehen lassen. Und dann habe ich dann den weiteren Check-in gemacht, so nennen wir das. Das ist eine andere Technik. Also das Spiegeln ist eine, aber der Check-in ist der andere, zu fragen, was für Entscheidungspunkte sind sichtbar und wie wollen Sie damit umgehen, also sie anzubieten. Also was bedeutet das jetzt? Haben Sie andere Themen, die Ihnen wichtig sind oder wollen Sie das Gespräch auch hier jetzt beenden? Wir hatten ja am Anfang gesagt, dass das jederzeit möglich ist. Und dann eben auch abzuwarten. Ne? Und in dem Fall war es so, nee, ich möchte ja gerade das Gespräch hier führen, aber ich möchte, dass wir hier einen ehrlichen Austausch haben und so weiter. Also, dass das wirklich dazu führt, dass die für sich klären, was sie eigentlich wollen, ihre Befangenheit mitunter auch erkennen, dadurch, dass ich bestrebt bin, auch die Intensität so wiederzugeben, wie ich sie wahrnehme. Und dann klar für sich eingestehen können. Und dann sehen sie, dass das Gegenüber möglicherweise das aufgreift und sagt, das ist mir auch wichtig. Also nicht mehr Gegenrede, nicht mehr Gegenargumente, was sie ja vorher vielleicht das ganze Zeit gemacht haben, ja, immer die Gegendarstellung und so weiter. Also sie merken, dass ihr Wirken sich entfaltet und auch positiv aufgenommen wird. Und das führt dazu, dass ich noch mehr Selbstwirksamkeit an den Tag legen werde, also noch mehr mich vielleicht öffne. Und auch zugänglich werde für die Gegenpartei. Da sehe ich diese Verschiebung und darauf kommt es uns an. Wir wollen sie nicht erzwingen. Ne? Das wissen wir, dass das nicht geht. Aber das kommt durch diese Angebote dieser Spiegelung und also diese Schwäche oder diese Entscheidungsfähigkeit, die doch vermindert ist, zu zeigen und auch die Feindseligkeit mitunter, aber sie nicht irgendwie zu beurteilen oder zu verurteilen. Und jetzt fangen die Leute an, tatsächlich das zu erkennen und sagen, nee, also stimmt, so habe ich es gerade gesagt, so meine ich es nicht.
Ja, und du hast ja betont, wie sehr transformative Mediation einfach auf die Selbstwirksamkeit vertraut und eben auch den Raum für die Menschen den lassen will und auch immer wieder anbietet, dass sie das selber nutzen. Und was ich spannend fand bei dem, was du gerade beim Spiegeln beschrieben hast, ich glaube, ganz viele Menschen, die jetzt vielleicht schon Mediationsausbildungen haben, würden wahrscheinlich sagen, ja, das mache ich doch auch die ganze Zeit. Also ich paraphrasiere doch die ganze Zeit, ich höre die ganze Zeit aktiv zu. Und was ich aber in dem Kurs mit dir an Unterschied wahrgenommen habe und der gar nicht so leicht herzustellen ist, ist, na, wenn man auf dein Wording gerade eben gehört hat, dann hast du ja sehr stark gesagt, sie sehen keinen Sinn darin, das oder sie sind empört, das und so weiter. Also was der transformative Mediator nicht macht, ist, also wenn ich Sie richtig verstehe, korrigieren Sie mich, ich habe den Eindruck, dass, und diese ganze Schleife, die gewissermaßen die sprachlich die Aufmerksamkeit auf den Mediator lenkt, darf ich kurz und ich habe den Eindruck, das stimmt das, habe ich das richtig gesagt? All diese Schleifen macht ihr nicht, sondern ihr redet sehr unmittelbar, gewissermaßen sehr unmittelbar, sie sind empört, dass sie sind frustriert, dass, also wenn der das so geäußert hat, auch das, habt ihr auch verstanden, ihr macht da keine Interpretation, sondern wirklich, wenn der gesagt hat, ich bin wütend, dann kommt, sie sind wütend, das. So habe ich das verstanden, richtig? Richtig.
Ja. Ja. Ich sitze ganz nah dran, das wissen die auch und das lernen die auch und sie vertrauen darauf, dass ich nicht mehr irgendwas anders darstelle oder irgendwie vielleicht also was wie beim Reframing oder sowas, ne, was wir da kennen, was wir das hörbar machen für die andere Person. Das hat nämlich, es wirkt ja nicht nur für denjenigen, für den ich das jetzt praktisch wiedergebe, sondern es wirkt ja auch auf die andere Person, die ganz frei auch, also man dirigiert ja dann nicht irgendwie, was denken Sie davon und darüber oder was sagen Sie jetzt, wenn Sie das hören, sondern man bleibt beim Sprechenden und wenn der endet, dann endet auch meine Intervention.
Also ich würde das gerne
die Gegenseite aufzufordern.
Würde das ganz gerne nochmal. Ja, würde es ganz gerne nochmal markieren. Also im Unterschied zur interessenorientierten Mediation, die dann denkt, okay, wir müssen dann irgendwie gucken, dass wir irgendwie zu den Interessen kommen. Und im Unterschied zur Klärungshilfe, die wir diese Vertiefungsleiter haben, Beobachtung, Vorwürfe, abwehrende Gefühle, innere Not, hat eben die transformative Mediation keine solche Richtlinie, was da gesagt wird, außer es ist das, was die Leute selber gesagt haben. Es ist wirklich nur der Spiegel und ich glaube, das ist diese Radikalität, die ich faszinierend finde, eben nicht keine Hypothesen anzubieten, nichts zu interpretieren und schon gar nicht zu bewerten, sondern wirklich, ich bin nur der Spiegel und die Idee, das hilft dem Menschen zu sehen, aufzuwachen, ist es das wirklich, was ich sagen wollte sozusagen oder ist es vielleicht doch was anderes und dass sie dann schaffen, in einen anderen Modus reinzugehen, den sie eigentlich wollen, so verstehe ich das.
Naja, genau, also wir versuchen nicht einen Dialog zwischen Medianten und Mediator herzustellen, indem ich sage, wie ich sie verstehe, dass sie dann sagt, oh Mensch, der hat das aber falsch verstanden und erklärt es mir jetzt, was ja sicherlich bei der Problemlösung auch sinnvoll ist, ne? Damit die sozusagen diese Anschuldigungen und so weiter hörbar machen und dann diese Problemanalyse dann auch möglichst ermöglicht. Hier geht es ja darum, die Interaktion zu spüren und die Gestörung in der Interaktion. Und genau das ist der Punkt. Also es wird immer klarer, was sie sagen, was sie wollen und auch wie sie sich entscheiden wollen. Und jetzt hören sie auch die andere Person klarer. Und möglicherweise erkennen auch die Differenzen deutlicher. Und jetzt geht es darum zu entscheiden, gehe ich auf diese Differenzen ein? Kann ich sie so stehen lassen oder wehre ich sie auch ab? Aber darauf wollen wir keinen Einfluss nehmen. Ja. Und das merken die. Das heißt also, es wird immer klarer, aber keiner entscheidet hier was. Keiner führt an, keiner klärt was. Und jetzt fangen die an, Self-Empowerment. Das ist das, worauf es ankommt. Und das ist schwierig auszuhalten als Mediator, wenn man sieht, dass die da leiden und so weiter. Oftmals erkennt man in dieser Not dann auch und durch die Klarheit heraus, okay, jetzt frage ich mal diese unangenehme Frage oder ich sage jetzt mal, was ich eigentlich noch nicht gesagt habe. Und wir kommen zu Kochtöpfen, die wir nicht vorhersehen können.
Ja, das finde ich wirklich faszinierend. Und du hast gerade ja auch gesagt, eine ganz wichtige Sache, die Menschen, die Parteien reden miteinander und nicht mit dem Mediator. Und in dem Kontext gibt es ja auch eine, wie ich finde, geniale Intervention, die ich da bei dir auch zum ersten Mal gelernt habe, die ich wirklich sehr schön finde, die ich sonst nirgendwo in der Mediationsszene jemals gesehen habe. Das ist das sogenannte Sich-Rausziehen. Also magst du noch mal was zu dem Sich-Rausziehen sagen? Ich finde das eine sehr faszinierende Intervention.
Ja, das ist auch eine ganz wichtige Intervention, tatsächlich rausziehen und raushalten. Also es gibt beides. Wenn ich praktisch eine Intervention gestartet habe, sei es eine Spiegelung, wenn ich im Moment des Geschehens jemand versuche, die die Selbstbefangenheit und die Schwäche sozusagen zu offenbaren in dem, was sie gesagt haben. Oder durch die Zusammenfassung auch die Differenzen zwischen den beiden Themen, zwischen den beiden. Und sie fangen an, das aufzunehmen oder zu verinnerlichen. Sieht man ja zum einen, wenn so wie Gedanken, also ja, Gedanken aufsteigen oder so, der Rauch, die Köpfe rauchen, also da ganz klar raushalten. Und wenn auch Sprachlosigkeit entsteht durch das, was sie gehört haben oder was sie gesagt haben und was sie vernommen haben, da versuche ich nicht sozusagen zu intervenieren und zu sagen, wow, boah, hier ist aber Ruhe jetzt auf einmal eingekehrt, jetzt sage ich mal was, sondern die warte ich ab. Weil oftmals eben gerade diese Zeit unheimlich wirksam ist, innerlich irgendwie was zu klären, vielleicht zu durchdenken oder nochmal zu durchfühlen, zu durchleben oder was der gerade gesagt hat oder wie man darauf reagiert. Und die Zeit, die soll gegeben sein. Und wenn ich sehe, dass auch Verschiebungen stattfinden, also dass sie weniger vorwurfsvoll sind, weniger Schuld zu weisen, sondern anfangen eben wirklich auch mit den Informationen des Gegenübers zu arbeiten. Aber wieso hast du das noch nie gesagt? Oder was hast du denn damit gemeint? Ach, jetzt fangen sie an, eben auch diese Verbindungen aufzubauen. Das ist für mich ein ganz klares Zeichen, dass ich mich rausziehe.
Und wie machst du das? Wie machst du das körperlich?
Ja, ach so, ja, da. Das üben wir tatsächlich auch, ne? Also, ja, dass wir nicht noch so wie beim Tennis irgendwie so mitten noch im Geschehen bleiben, weil die das natürlich auch nonverbal wahrnehmen und denken, der Mediator möchte hier noch vielleicht intervenieren. Sondern dass sie merken, jetzt ist Freiraum geschaffen wieder. Ich ziehe mich tatsächlich raus, indem ich, so wie du das auch beschrieben hast, zum Beispiel merke, dass ich meine Füße auf den Boden stelle, meine Berührung zum Sitz wahrnehme, oder mein Atem beobachte. Das mache ich tatsächlich so, aber das macht jeder irgendwie anders. Vielleicht, was wir auf alle Fälle im Training vermitteln, ist, dass es nicht dabei bleibt, dass man mit der Aufmerksamkeit immer noch zwischen den Parteien bleibt, sondern dass man schaut, dass man nicht mehr kommuniziert oder nicht ins Gespräch einwirkt. Und das kann man dadurch erzeugen, indem man seine Augen zum Beispiel auch im Raum parkt oder auf seine Unterlagen schaut. Dann sehen die, jetzt geht es wieder um den Dialog.
Und das fand ich wirklich faszinierend, dieses, okay, ich als Mediator besinne ich auf mich selbst, ich senke meinen Blick, ich fixiere den vielleicht auf den Fußboden, auf meine Schreibunterlage und einfach mein Ganzes sozusagen, es wird spürbar im Raum für die Parteien, ich nehme mich zurück und ich sage eben nicht, was sagen Sie dazu oder jetzt tun Sie mal was, sondern nein, ich lasse den Raum. Ja. Genau. Und vertraue darauf, dass dieser eigene Wunsch zum Empowerment und zum Dialog, dass der dann tatsächlich von den Parteien genutzt wird sozusagen. Das ist ja das, was die Philosophie dahinter ist. Ja. Und jetzt finde ich auch da nochmal spannend, man muss ja Parteien am Beginn der Mediation ja auch ein bisschen informieren, wie läuft das hier ab. Also wie stellst du ganz wortwörtlich Parteien am Beginn von der Mediation darauf ein, wie du arbeitest? Was sagst du denen, damit die wissen, ach, so tickt der hier, also so läuft das hier. Was sagst du denen?
Ja, es ist von Anfang an, und das ist das Entscheidende, was ich auch, da habe ich auch eine Weile gebraucht, weil ich es ja anders gelernt hatte, ganz klar, indem ich ja Monologe halte oder praktisch erstmal so die Leitfigur und den Rahmen so aufstelle, in dem sich die Leute bewegen. Und das zu entlernen, das hat eine Weile gedauert, aber es wurde mir immer klarer, indem ich diesen Conversational, also diesen Gesprächscharakter tatsächlich von Anfang an etabliert habe. Und das scheint sehr wichtig zu sein. Also das ist das eine, dass sie merken, sie sind wirklich in einer Unterhaltung. Und ich erwähne auch nicht Mediation oder Phasen oder irgendwelche Fachbegriffe, sondern ich sage, haben Sie hier die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen? Ihre Themen zu platzieren, vielleicht ein Stück weit mehr über sich selbst zu verstehen oder auch über die andere Person. Aber all das entscheiden Sie selbst. Meine Aufgabe wäre Ihnen da genau auch dabei, Sie dabei zu unterstützen. Wie klingt das für Sie? Und dann sagen die, ja, das klingt sehr gut. Natürlich kommt es da auch zu Differenzen, ne? Also Sie haben vielleicht unterschiedliche Sichtweisen auf die Art und Weise, wie ein bestimmtes Thema besprochen wird oder was das inhaltlich bedeutet oder wie sie auch sich dann letztendlich dazu entscheiden und positionieren. Vielleicht möchte der eine hier ein Ergebnis erzielen, auch mit einer klaren Vereinbarung. Und der andere sagt, aber das Verstehen ist alleine schon ein großer Wert. Und auf all diese Differenzen versuche ich auch keinen Einfluss zu nehmen, indem ich ihre Entscheidung herbeiführe, sondern eher sie dabei unterstütze, für sich selbst gute Entscheidungen dahingehend zu treffen. Wie klingt das für Sie? Und das finde ich auch großartig. Die finden es auch großartig, dass ich das vertraulich behandeln möchte und so weiter und ihnen Raum gebe, natürlich eben diese Entscheidung selbst zu treffen. Und das ist natürlich aber auch ein großer Anspruch, weil wie oft entscheiden wir Sachen, ohne es zu merken, indem wir zum Beispiel einfach ungefragt eine Frage stellen.
Ja, und ich fand auch ein sehr, sehr spannendes kleines Detail, was ich da auch in der Weiterbildung mit dir gelernt habe, ist dieses, Sie bestimmen hier gewissermaßen den Gesprächsverlauf. Sie können mich jederzeit unterbrechen, mich als Mediator jetzt unterbrechen, aber ich unterbreche Sie nicht. Das fand ich so eine super mikrokleine Sache, die es für mich so richtig auf den Punkt bringt. Also die haben eben nicht nur die Verantwortung für die Inhalte, die sie in jeder Mediation haben, sondern auch für das Verfahren. Also sie bestimmen das Verfahren. Und das finde ich einfach also wunderbar radikal. Und ich muss da mal erzählen, ich habe ja eine Mediation mal gemacht, da saßen mehrere Vertreter von Geschäften, von Betrieben am Tisch, da saß Vertreter von der Industrie- und Handelskammer am Tisch, da saßen Politikerinnen und Politiker am Tisch und Verwaltungsbeamte. Also wirklich eine hoch aufgeladene Situation, wo es um ein größeres Investitionsprojekt ging und die Frage, darf man das eigentlich und geht das so oder nicht? Und ich habe das im Grunde genommen als interessenorientierte Mediation angefangen und geleitet und habe gemerkt, dass ich mit manchen von denen, speziell mit einem dieser Menschen, immer wieder mal ins Gehege kam. Der war so, glaube ich, nicht so ganz angetan davon, dass ich als Mediator doch das Verfahren in der Hand hatte und Wort erteilt habe und strukturiert habe und Flipchart geschrieben und so weiter. Und dann habe ich tatsächlich dann in der letzten Sitzung, einen Tag, die wir hatten, habe ich mich einfach entschieden, wirklich auf die transformative Mediation umzusteigen, habe das denen auch transparent gemacht, habe das auch genauso gesagt. Also sie bestimmen das Verfahren, sie können mich unterbrechen, ich sie nicht. Und das Faszinierende fand ich, jetzt wo ich nicht mehr moderiert habe, wo ich nicht mehr Wort erteilt habe und nicht mehr gesagt, Augenblick, Sie sind gerade noch nicht dran, bitteschön, haben die sich gegenseitig das Wort erteilt. Ja, dann haben die geguckt und haben gesagt, ich glaube, Sie wollten gerade und so. Also die haben tatsächlich super die Rolle der Moderation sich geteilt, sozusagen geschaut, dass die 10 Leute, die da sitzen, das gemacht haben. Und was ich auch sehr spannend fand, in der Mittagspause, die wir hatten, fing dann eine ziemlich aktive Diplomatie an, wo dann speziell ein Mensch dort, der auch dort Teilnehmer war, sehr aktiv auf verschiedene Leute zugegangen ist und geguckt hat, nach Schnittmengen geschaut hat. Und dann waren die dann quasi nach der Mittagspause, waren die schon halb durch die Lösung durch, kann man sagen. Und es ging dann eigentlich nur noch um Details. Und das fand ich spannend. Also es war für mich, also, und das war für mich schon auch ein Risiko, bei 10 Leuten im Raum zu sagen, ja, Sie bestimmen hier das Verfahren und ich vertraue darauf, dass Sie Politikerinnen, Politiker, Verwaltungsbeamte und Geschäftsleute, dass Sie das machen, fand ich also eine tolle, tolle Erfahrung. Ich bin da rausgegangen, so entspannt wie aus kaum einer Mediation nach einem Tag. Es war einfach sehr viel Verantwortung oder fast alle Verantwortung bei den Parteien und das fand ich daran sehr bemerkenswert. So, ja.
Ja, das klingt, dass wirklich auch gut gelungen ist. Das ist natürlich schwierig. Mhm. Könnt ihr mir vorstellen, dass es für dich mitunter auch Herausforderung war, dann so still zu bleiben und das wirklich dann auch konsequent zu tun. Und vielleicht auch gut, dass deine Parteien da in der Lage waren, dann auch diese Verantwortung so zu tragen, obwohl sie ja das vorher anders erlebt haben. Aber vielleicht war das auch wirklich ein guter Zeitpunkt, um da umzuschalten.
Ja.
Aber der Verständnis liegt ja wirklich darin, dass Menschen das sehr gut können. Und so umso mehr ich damit gearbeitet habe, am Anfang war ich ja auch neu und bin oft nach New York geflogen, um das dann dort direkt auch von einem sehr erfahrenen Mediator, Peter Miller, zu lernen, in der Praxis wirklich da in Mediationszentren dann das anzuwenden. Und es hat immer eine ganze Weile gedauert, bis ich wirklich verstanden habe, dass es ja darum geht, das wirklich loszulassen, auch die eigenen Gedanken zu beobachten, wie ich jetzt denke, das kann doch hier nicht so weitergehen. Wenn man das so weiterlaufen lässt, dann geht die gleich. Ach, also wie viel Verantwortung ich getragen habe. Und da das für mich nochmal zu klären, wie viel kann man denen wirklich zutrauen, den Parteien? Und wie viel Verantwortung ist auch wichtig dann zu haben? Und wofür bin ich eigentlich verantwortlich? Und das wurde immer klarer, sodass ich also auch wirklich gemerkt habe, das ist was für mich. Das funktioniert sehr, sehr gut in meiner Praxis. Damit fühle ich mich unheimlich wohl.
Und, ja, also das finde ich auch, sprich so super konkret Punkte, wie ich ihn auch erlebe, ist diese Haltungsfrage, traue ich mir das, glaube ich daran, als Mediatorin, als Mediator, den Prozess so weit aus der Hand zu lassen, traue ich den Parteien. Also es ist wirklich faszinierend, finde ich sehr spannend. Und wir werden ja am 4. Juni 2026 starten wir sozusagen gemeinsam nochmal eine Weiterbildung in Transformation hier im Rahmen meines Meisterkurses. Da sind also auch wirklich alle Mediatorinnen und Mediatoren herzlich eingeladen, die schon bereits über eine gewisse Mediationserfahrung und Bildung über Mediation verfügen. Und dann können die einfach auch nochmal diesen Ansatz der Mediation experimentell probieren. Und da wird es mit Sicherheit auch darum gehen, auch diese innere Arbeit zu machen. Also dieses, wie kann ich meinen Parteien mehr Vertrauen schenken darin, dass die schon, wenn ich den Raum lasse, die Dinge gut regeln. So, das finde ich einen ganz spannenden inneren Entwicklungsprozess, um den es geht.
Ja, das ist wirklich spannend. Ich finde, das hat auch wirklich was. Das löst auch davon ab, dass man denkt, man hat das jetzt geklärt. Nee, man hat es eben nicht. Ne? Also man denkt, also oftmals denkt man ja, man oder also was ist eigentlich, worum es geht, ist, dass nicht die Parteien dann den Eindruck haben, wow, danke, der Mediator hat das für uns geklärt, sondern dass sie das merken, sie haben es tatsächlich selbst geklärt. Und manchmal kommt es auch dazu. Also ich hatte ein jüngeres Paar mal, wo es um den Umgang ging mit dem gemeinsamen Kind und so weiter und in der Trennungssituation. Und am Ende sagten sie, ach Mann, das ist so toll. Und sie kam auch wiederholt. Also sie kam ganz am Anfang und dann auch Jahre später, als es um die Schulwahl ging für das Kind. Sie sagt, wir brauchen ja deine Unterstützung. Und nach der Mediation, als sie das alles schön geklärt haben für sich, sagen sie, ach, aber das wäre doch schön, wenn ich das auch ohne dich hinbekomme. Habe ich gesagt, was habe ich denn gemacht? Was habe ich denn tatsächlich gemacht? Entscheidung von euch abgenommen. Habe ich irgendwas für euch entschieden? Nee, hast du gar nicht. Du hast dafür gesorgt, dass wir gute Entscheidungen hier fällen können, aber du hast sie nie uns abgenommen. Ja. Das heißt also, das Einzige, was sie wirklich, was man, und das ist ja das, was aus dieser transformativen Konflikttheorie entnommen werden kann, das war das Erste, was entstanden ist. Sie wurde ja dann später erst auf die Mediation angewendet und wir wenden sie auch auf andere Gebiete an im Institut, aber was du halt mitnehmen kannst, ist, es geht um das Bewusstsein, dass ich mich in diesen Konflikt begebe, dass ich diese Geschichte bei mir wahrnehme. Das können wir auch meistens, weil wir diesen Frust oder den Ärger und so weiter, der aufsteigt, wahrnehmen können, aber die Selbstbefangenheit auch erkennen. Und umso besser wir das erkennen können in uns selbst, umso eher sind wir auch in der Lage, dann gute Strategien für uns abzuleiten, um die Interaktion wiederherzustellen. Und das entscheidende Element, was gefehlt hat, es ging ja Busch und Folger nicht darum, einen neuen Ansatz zu beschreiben, sondern der eigentliche Motivator war, zu schauen, warum ist die klassische Mediation, also die sie ja auch selber angewandt haben, nicht so nachhaltig. Ne? So viele Fälle kommen immer wieder vor Gericht. Was ist da los? Warum werden die Leute immer wieder mit neuen Problemen konfrontiert? Und festgestellt, mitunter liegt es halt daran, dass diese Verantwortung wirklich zu stark bei den Vermittlern liegt, was zu klären und weniger bei den Leuten und dass das eben das entscheidende Moment ist.
Und das ist ja auch, wenn du sagst, wir lassen die Verantwortung als transformative Mediation bei den Leuten, heißt das ja auch, wir haben es am Anfang schon ganz kurz gestreift und ich finde es ganz gut, da nochmal kurz hinzuschauen. Das heißt ja auch, wir haben als transformative Mediatoren kein Phasenmodell. Es geht nicht darum, erstmal zu schauen, was sind die Themen und dann dazu die Interessen zu eruieren und dann die Optionen und die Lösungen und dann abzuschließen, sondern es ist wirklich ja ganz radikal in jedem Moment immer die Frage, wo bist du gerade und wenn du schaust, wo du gerade bist, wo geht es jetzt für dich weiter? Und das heißt, eine gute Transformation kann auch bedeuten, dass die, da musst du mal aus deiner Praxis erzählen, aber es kann auch bedeuten, dass die gar nicht mit irgendeiner Art von Vereinbarung rausgehen, sondern wie sonst? Also was sind so was kennst du für Arten, wie bei dir die Mediationen sozusagen ausgehen? Also weil das ist ja offen, das liegt ja in deren Händen, ne?
Ja, also Ich habe keine Agenda, ne? Ich habe auch keine Themen oder keine Phasen, die ich durchlaufe. Natürlich gibt es einen Anfangsteil, es gibt einen Mittelteil und einen Schlussteil. Und da sind wir auch bestrebt, natürlich auch jede Sitzung gut abzuschließen, ne? Und das, aber die Zeichen dafür senden natürlich die Parteien aus, indem sie sagen, ja, sie haben also wahrscheinlich eine Vereinbarung getroffen. Und das ist auch oft, häufig der Fall, dass sie das, was sie besprochen haben, auch unbedingt festhalten wollen. Also es kommt nach wie vor zu einer hohen Einigungsquote. Aber es gibt eben auch diese Fälle, und ich weiß nicht, eins war ganz prägnant, das war noch am Anfang, als ich anfing, diesen Ansatz in meine Praxis einzubinden. Da waren zwei, denen gehörte, der eine Frau gehörte ein Yoga-Studio, die andere war eine Angestellte. Und wahrscheinlich, und die Chefin war sich nicht sicher, ob die Angestellte auch Fälle auf ihre eigene Praxis abzieht. Und da kam ein Konflikt auf und darüber ging es auch. Und es wurden viele Themen genannt und ich nenne auch die Themen, ich bespreche die Themen. Also es ähnelt der klassischen Mediation, aber eben nicht, dass ich sozusagen die Führung habe oder die Themen, ne, bestimme oder strukturiere, sondern dass das auch in die Hände der Parteien lege. Und nach einer ganzen Weile kam es dann zu dem Punkt, dass die eine Frau die andere anschaute und sagte, ich glaube, wir haben es, oder? Und die andere sagte, ja, das glaube ich auch. Und ich habe gesagt, sie sagen, sie hätten es, also, ne, also sie sind zu einem Punkt gekommen, wo sie den Eindruck haben, dass es hier vielleicht auch zum Abschluss kommt. Ja, ich glaube, wir sind hier ganz gut durch. Dann habe ich dann nochmal zusammengefasst, habe gesagt, wie wäre es nochmal diese offenen Themen, die Sie auch besprochen haben, und haben Sie sich angehört und haben gesagt, nee, das war's. Also es war sehr prägnant und ich war mir gar nicht so sicher, aber es fühlte sich so an, als ob Sie sich sehen oder so sehen können wieder, auch erkennen, was Sie gesagt haben, was Sie sich vorwerfen und dass das eigentlich im Grunde genommen haltlos war und Sie gesehen haben, Mensch, ja, komm, geht's weiter. Und das war es dann auch. Sie haben gesagt, ja, wir brauchen über die Themen gar nicht mehr sprechen. Also so, wie es auch oft in der Mediation ist, ne, dass die eingangs dargestellten Problematiken und Themen gar nicht die sind, die am Ende sich dann wirklich manifestieren, ja, indem sie wieder miteinander Verbindungen aufbauen. Aber das ist das entscheidende Moment und darum wollte ich nochmal darauf hinaus, dass eben Busch und Folger festgestellt haben, dass wenn man nur diesen stark individualistischen Ansatz fährt, dass man eben die Interessen bedient, versucht sie auch zu klären und darauf dann Vereinbarungen kreiert, die dann, ne, die Interessen sozusagen auch bedienen, dass dadurch oftmals nicht der Wunsch der Parteien ausreichend Geltung findet, auch Verbindungen aufzubauen. Also Verbindungen zu den anderen Parteien, diese Selbstwirksamkeit zwar gegeben ist, aber dieses Recognition, auch diese Anerkennung, auch dessen, dass man mitunter unterschiedlicher Ansicht sein kann und auch bleiben kann, sondern das Verständnis über die andere Partei dazu führt, dass ich sage, okay, jetzt weiß ich, warum der so tickt und der hat das gar nicht gegen mich gelendet oder der hat auch das geht ihm da und darum und das ist doch völlig in Ordnung, kann er doch machen. Und da braucht es auch gar keine Lösung oder eine Vereinbarung in solchen Fällen.
Ja, schön. Also du hast gerade so ein schönes Beispiel genannt von einer Schlussphase einer Mission und wie die beiden einfach sich ins Auge geschaut haben und gesagt haben, ja, ich glaube, das war's, obwohl da noch eine ganze Liste mit Themen lag, aber für die haben das Gefühl gehabt, ja, das, was wir brauchen, war's das. Und das würde ich auch ganz gerne anders. Ja, genau.
Das Misstrauen war weg. Ja, und das war. Aber es gibt auch andere Fälle, wo die dann auch ganz klar eben sich auch trennen. Ne? Also das gab es in Entscheidungsmedien, also in, sagen wir mal, Paarmediation, wo es gar nicht darum ging, um eine Scheidung, dass die tatsächlich in der Mediation die Entscheidung gefällt haben. Und das waren dann damals auch die Frauen in den Fällen, zu sagen, du, all das höre ich und ich sehe, wie anstrengend das ist und ich weiß, dass ich das auch nicht mehr möchte. Und es waren ganz schön krasse Entscheidungen, ne? Aber mit sehr viel Klarheit und auch eben Recognition, Anerkennung für die andere Person.
Also Offenheit auch da im Ausgang. Genau, ich würde ganz gerne auch unseren sozusagen schönen Dialog zum Abschluss bringen. Ja. Einfach nochmal die herzliche Einladung an alle, die da experimentieren wollen, die ganz gerne ihre Wahrnehmung dafür schärfen wollen. wo sind die Parteien wirklich innerlich gerade? Sind die da in ihrem destruktiven Zyklus oder konstruktiven Zyklus? Und wie kann ich mit sehr feinen, kleinen Interventionen, Spiegeln, Check-in, zusammenfassen, sich rausziehen? Wie kann ich ihnen helfen, dass sie von diesem einen Zyklus in den anderen kommen und in dem gesamten Verfahren eine Haltung einnehmen, das kontinuierlich gewissermaßen den Parteien bedeutet, du bist in der Verantwortung, du bestimmst das hier inhaltlich und prozedural. Also wer das ganz gerne experimentieren möchte, erfahren möchte, herzlich eingeladen zur Meisterklasse in transformative Mediation für Mediatoren am 4. Juni 2026. Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, findest du auf meiner Website www.mediationsausbildung.de unter Meisterkurs noch sehr viel mehr Informationen. Und wenn du mehr wissen willst, komm in Kontakt. Die Ausbildung wird zusammen Christian Hartwig im Lead und ich als Unterstützung leiten. Ich bin das auch durchgehend auch dabei und würde mich freuen, wenn du Fragen dazu hast, melde dich einfach, richte dich an mich und würde mich freuen, wenn wir uns am 4. Juni wiedersehen. Und jetzt erstmal an dich, Christian, ganz, ganz herzlichen Dank erstmal, dass du zu uns kommst, dass du das für uns machst und danke, dass du deine Erfahrungen, deine Verbindung mit der transformativen Mediation, deine Kenntnis heute ein bisschen hast aufscheinen lassen.
Ich freue mich auch auf den Kurs und auch beim letzten Mal hat es ja gezeigt, dass du da wirklich sehr professionelle und erfahrene Mediatoren schon am Start hast, sodass man auch merkt, dass es also sehr in die Tiefe geht und wirklich das Verständnis von Konflikt nochmal wirklich auf den Tisch kommt. Ich denke, es ist das Entscheidende, dass Leute sehr viel Erfahrung haben, auch hinsichtlich ihrer eigenen Konfliktfähigkeit und das nicht irgendwie verstehen als etwas, was ich machen kann, damit es anderen besser geht, sondern wie verhalte ich mich, und das ist die Haltung, ne, die dahinter steckt, dass denen der Raum gegeben wird, genau das zu erkunden, was sie gerade erkunden wollen und sich selbst auch da ein Stück weit besser erkennen und wiedergeben und sehen, dass sie in der Lage sind, eben mit Konflikten gut umzugehen.
Ja, und deswegen Meisterkurs in Mediation. Wir laden Erfahrene ein. Und es sind ja insgesamt, ich muss gerade mal zusammenrechnen, 3, 6, 8, 9 Tage so insgesamt, die wir da zusammen haben. Also wirklich auch nochmal über ein Jahr verteilt. Intensive Arbeit. Danke, Christian, dass du hier bei mir im Podcast warst und einen Geschmack davon weitergeben konntest, was es da zu entdecken gibt. Vielen Dank.
Ich danke dir.
Und bis bald. Das war Mediation Mindset. Konflikte nachhaltig klären. Jetzt abonnieren. Überall, wo es Podcasts gibt und auf YouTube.